Wenn jemand über Jahre so eine bestimmte Art gearbeitet hat und man mit Daten konfrontiert wird, die zeigen, dass das Patientenfeedback in Wahrheit schlechter ausfällt als angenommen, dann bedroht das nicht nur die Methode, das bedroht die eigene professionelle Identität. Und die PhysiotherapeutInnen sind als Berufsgruppe einfach sehr sozial, sehr auf Harmonie bedacht. Man vermeidet die Auseinandersetzung mit Daten, weil die Konsequenz, zugeben zu müssen, dass man sich verändern sollte, emotional zu unangenehm ist.
Position beziehen, Wissen teilen. Haltung bitte. Der Gesundheitspodcast vom Verband für Physiotherapie Nordrhein-Westfalen. Hier ist Desiree Stobbe.
Egal ob auf dem Weg zur Praxis, in der Mittagspause oder beim Desinfizieren der Bänke. Ihr kennt das alle. Der Berufsalltag in der Physiotherapie ist großartig, aber der Papierkram drumherum, der raubt oft den letzten Nerv. Zettelwirtschaft bei der Anamnese, Übungszettel, die zu Hause vergessen werden und Dokumentationsberge nach Feierabend. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haltung bitte, dem Podcast des VPT-Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen. Wir fragen uns heute, wie bekommen wir digitale Abläufe in der Praxis gut hin, ohne dass die menschliche Note flöten geht? Und wie schaffen wir es, dass Digitalisierung nicht nach mehr Arbeit, sondern nach echter Entlastung schmeckt? Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, die beide Seiten kennen. Sie stehen selbst an der Behandlungsbank, kommen aus der Praxis und betreiben gemeinsam den Podcast Process Physio und haben genau aus diesem Alltag heraus eine eigene Digitallösung für Physiotherapeuten entwickelt. Herzlich willkommen bei Haltung bitte, Daniel Klein und Julian Kiesele.
Ja, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sind, also ich zumindest. Daniel, glaube ich, auch so wie er aussieht.
Ich mich auch. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Ja. Ja, sehr schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Ich würde gerne direkt mit einer kurzen Kennenlernrunde starten, damit wir so ein bisschen ein Gespür für euch bekommen. Was bewegt euch? Wie steht ihr zu gewissen Dingen?
Sehr gerne.
Dann beschreibt doch bitte mal euren Job mit nur einem einzigen Wort. Wer will zuerst?
Ich fange mal an. In einem Wort herausfordernd.
Was ist eure größte Stärke im beruflichen Kontext?
Ich glaube, über die eigene Stärke ist immer schwierig zu sprechen, aber ich glaube, meine Stärke ist, dass ich immer noch sehr viel Fehler mache und aus jedem versuche zu lernen und konkreter gesagt vielleicht ein sprudelnder Ideenreichtum, ob jetzt jede Idee immer gut ist, sei mal dahingestellt, aber Ideen sind das, was ich glaube ich am stärksten habe.
Ich würde sagen, bei mir ist die größte Stärke, dass ich in sehr vielen Sachen idealistisch sein kann, wo ich jetzt empfinde, wo es wichtig ist, idealistisch zu sein. Aber dass es auch viele Sachen gibt, in denen ich sehr flexibel dann auch bin, zum Beispiel anhand von neuen Erkenntnissen mich auch an gewisse Gegebenheiten anpasse. Das ist, glaube ich, einfach eine gute Kombination, die in dem Beruf einfach sehr wichtig ist.
Und was benötigt ihr morgens, um durchzustarten?
Also aktuell reicht mir dafür meine zweijährige Tochter, die morgens mit den Worten Papa, Mama, Kaffee oder Müsli reinschlurpt und uns direkt aus dem Bett schmeißt. Aber es ist schön.
Bei mir ist es leider weniger schön. Ich habe drei verschiedene Wecker an drei verschiedenen Orten. Weil ich, also schlafen finde ich eigentlich, ist eins meiner Hobbys, würde ich behaupten. Und da brauche ich, habe ein Armband und ein Handywecker und noch ein Amazon Echo. Das heißt, an drei verschiedenen Orten klingelt es irgendwann und irgendwann muss ich dann einfach auch aufstehen, um die dann auszuschalten.
Und was bedeutet Haltung für euch ganz persönlich, jenseits der Anatomie?
Also Haltung bedeutet für mich, sich ehrlich und klar zu sein. Das ist, glaube ich, manchmal ziemlich unangenehm und tut auch weh in der eigenen Analyse. Aber es schafft einen ehrlichen Perspektivwechsel für sich selbst und seine Arbeit und die eigene Praxis. Und das beweist für mich wirklich Haltung.
Für mich ist es quasi, um nochmal auf die zweite Frage Bezug zu nehmen mit der größten Stärke, das ist ähnlich, Haltung ist für mich was, wo was Grundlegendes immer gleich ist. Ja, also was Grundlegendes wird einfach nicht verändert, egal was für Widerstände kommen. Das ist aber trotzdem, wie auch die anatomische Haltung, anpassungsfähig an verschiedene neue Kontexte ist.
Beendet bitte den Satz, ohne Physiotherapeutin, ...
Die Lust haben, etwas grundlegend zu verändern, ist unser Berufsstand nur schwer weiterzubringen. Die Lust haben, was zu verändern, da wird es dann auch deutlich vorangehen und das wäre das, was man sich wünscht.
Ich würde sagen, ohne Physiotherapeuten, wie es aktuell läuft, würde es sich deutlich weniger verändern, als wir glauben würden. Und das ist eine Sache, die uns einfach sehr, sehr zu denken geben sollte.
Okay, dann erstmal vielen Dank für die Einblicke. Jetzt würde ich gerne zu dem großen Thema unseres Podcasts kommen. Denn ihr steht beide an der Bank, ihr kennt beide die Behandlungsräume genauso gut wie eben auch die Entwicklerseite, gerade mit eurer App. Hand aufs Herz, Daniel und Julian, welches Zettelchaos oder welcher bürokratische Prozess raubt euch im Praxisalltag nach wie vor die meiste Energie? Beziehungsweise habt ihr überhaupt noch Zettelchaos oder ähnliches? Seid ihr zu 100% schon digital? Also gibt uns doch mal einen Einblick in die Lage bei euch.
Also ehrlich gesagt sind es gar nicht mehr unsere eigenen Prozesse, die uns die Energie rauben, weil wir, würde ich behaupten, schon sehr weit in unseren Prozessen sind, mit unserer eigenen entwickelten Process Physio App sehr strukturiert und digitalisiert arbeiten. Wir könnten tatsächlich noch deutlich weiter sein, wenn wir in diesem Gesamtsystem nicht immer noch massiv ausgebremst würden. Ein großes Problem ist zum Beispiel, glaube ich, die Schnittstellenproblematik. Das gilt für viele. Die großen Softwareanbieter lassen kaum oft Schnittstellen zu, weil sie natürlich in erster Linie ihre eigenen Produkte vermarkten wollen. Das geht aber am Ende, glaube ich, zulasten der therapeutischen Qualität. Was bei uns in dem Zettelchaos übrig geblieben ist, ist die Verwaltung rund um die Abrechnung der Krankenkassen, Bürokratie, und wir hängen einfach im europäischen Vergleich oder auch insgesamt sehr, sehr weit in vielen Prozessen hinterher. Das ist ein politisches Problem, aber ich glaube auch eins der Physiotherapie. Wir müssen jetzt einfach da die Schritte machen, um da wieder ranzukommen, wo man eigentlich schon sein könnte. Und mit der App haben wir zum Beispiel da für uns unseren ersten Schritt gemacht und sind nahezu papierlos.
Sehr gut. Viele Kollegen von euch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hören das Wort Digitalisierung und denken sofort an Mehraufwand und an teure Softwares. Warum, denkt ihr, tun sich viele Physiotherapiepraxen aktuell noch so schwer damit, bestehende Abläufe digital zu übersetzen? Wo liegt da der Denkfehler?
Also ich würde sagen, der grundlegende Denkfehler sind eigentlich zwei. Und zwar das erste ist, dass die meisten Physios immer noch so das Phantasma haben, dass die großen Entscheidungen, wie bekämpft man den Fachkräftemangel, demografischer Wandel und so weiter, dass das an der Behandlungsbank oder überhaupt in der Praxis entschieden wird. Ja, also das ist einfach, das Denken ist, okay, wenn ich einfach nur ein immer besserer Therapeut werde und irgendwelche Fortbildungen, fachliche Weiterentwicklung machen, dann wird schon irgendwie durch Magie und die Kraft der Liebe und Freundschaft irgendwie irgendwas in großer Ebene entschieden. Und das ist einfach unmöglich. Das muss einfach auf der Makroebene und nicht auf der Mikroebene entschieden werden. Und der zweite Punkt ist, bei jeder Reformation, ob es jetzt in der Politik ist oder was auch immer, in der Physio, es gibt einfach Gewinner und es gibt Verlierer. Und es wird auch bei der Neuerung Verlierer geben. Und ich habe oftmals das Gefühl, das sind ja nicht die Krankenkassen, die sparen Geld. Es sind eigentlich auch nicht die Patienten, weil für die ist natürlich effizientere Behandlung und digitale Möglichkeiten auch eher was Positives. Viele Therapeuten haben eben die Angst, glaube ich, dass sie die Verlierer dieser Reformation sind. Also, weil dann muss man auf einmal irgendwelche Sachen aufbrechen, die man immer so gemacht hat. Oder man wird in gewissen Sachen einfach von der Elektronik nicht ersetzt, aber da gibt es einfach gewisse Sachen, die die digitalen Mittel besser können. Und eigentlich, wenn man das Ganze weiterdenkt, ist es so, dass eigentlich jeder entlastet wird. Ja, man muss sich nicht mehr um irgendwelche unnötigen bürokratischen Sachen kümmern und so weiter. Man muss nicht irgendwie nach Feierabend noch mit irgendwelchen Leuten telefonieren oder irgendwelche WhatsApps schreiben. Es ist einfach nur, dass es einfach einen kurzfristigen Mehraufwand geben muss. Ja, da muss einfach eine Umstellung stattfinden auf großer Ebene. Und diese Umstellung, wo es auch Verlierer oder Leute mit Schwierigkeiten geben wird, die muss man einfach aushalten, mit dem großen Ziel vor Augen, dass es dann langfristig einfach eine Entlastung, eine notwendige Entlastung für alle Leute ist.
Jetzt habt ihr da ja ein ganz, wie ich finde, smartes Produkt entwickelt. Vielleicht könnt ihr uns einfach dazu mal gerade wirklich kurz zwei, drei Sätze einfach mal sagen, was ihr auf den Markt gebracht habt und welche Entlastung das für Physiotherapiepraxen bedeutet.
Also grundsätzlich war die Idee, dass wir uns auf dem Markt umgeschaut haben und geguckt haben, was können wir denn wirklich qualitativ mit einer App bewirken. Und da haben wir einfach nichts gefunden, was unserem Therapieanspruch oder unserer Therapiequalität entspricht. Also haben wir geguckt, was können wir selber entwickeln anhand des Hands-off-Konzeptes. Und welche Faktoren gehören denn im Hands-off-Konzept dazu? Das sind vor allen Dingen die Kontextfaktoren, also Wirkungsweisen, die auf jeden Fall dabei sind, die sowohl der Patient hat, aber auch die der Therapeut hat, Beispiel Placebo, Kommunikation, Schmerz, Anamnese, Outcome. Und all die Dinge haben wir versucht, aus diesem Hands-off-Konzept in eine App zu bringen, um die Therapiequalität deutlich zu verbessern, die verwaltungstechnischen Prozesse, die mit dazugehören, auch noch zu optimieren und natürlich es zu schaffen, den Patienten vom normalen Befehlsempfänger zum wirklichen Begleiter der Therapie zu bringen, also der sogenannten Adhärenz. Das war eigentlich das Ziel und dadurch hat sich dann immer mehr auch in der App weiterentwickelt und Ideen ergeben, dass dann noch eine KI zur Erfassung dazugekommen ist, zur Analyse. Das schafft große Zeitersparnis und jetzt ist es ein riesengroßes Gesamtkonzept, das sehr praxisorientiert die Praxis vor allen Dingen unterstützt und die Patienten dazu bringt, aktiv am Prozess teilzunehmen.
Mhm. Euer Produkt lässt sich ja auch für die jeweilige Praxis individualisieren. Warum ist es denn eurer Meinung nach überhaupt für eine Praxis relevant, unter dem eigenen Praxisnamen digital aufzutreten?
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich, wenn man es jetzt mal wirtschaftlich sieht, könnte es uns ja eigentlich theoretisch egal sein. Also wir sagen ja, okay, unsere Praxen sind digitalisiert. Ja, wir haben Tablets, wir haben die App, wir haben KI und so weiter. Wäre eigentlich denkbar, wenn wir sagen, okay, man macht einfach eine App und da steht dann unser Name drauf und die verkaufen wir dann einfach und dann ist man irgendwie Marktführer für Apps. Aber das ist ja nicht das Ziel bei der Sache, weil grundlegend geht es da ja nicht um uns, sondern da geht es ja darum, wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist einfach diese Branche, die sich einfach auch verändern muss. Ja, also das heißt, da geht es nicht nur darum, ob jetzt eine Praxis irgendwie Patienten abgreift oder Kunden abgreift und so weiter oder ob jetzt jemand eine App verkauft, sondern da geht es einfach darum, dass jedes Zahnrad in der ganzen Maschinerie einen Teil dazu beiträgt. Und das Hauptproblem ist jetzt auch mit in Social Media und so weiter, da gibt's ja, also jeder ist ja heutzutage ein Experte und dann gibt's noch irgendwelche KI-Experten und so weiter. Und da weiß man im Prinzip überhaupt auch gar nicht mehr, was ist jetzt gut, was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch. Und deswegen ist ja die Process Physio App eben eine White-Label-App, wo quasi jede Praxis sagen kann, okay, wir sind halt die Praxis, die diese Kunden oder diese Patienten behandeln. Und das muss eben eine gewisse Individualität auch haben. Und da hat man ja natürlich auch den Vertrauensvorschuss bei den Patienten. Ja, also das heißt quasi, klar, es gibt irgendwelche Apps, die man sich auf Instagram schnell kaufen kann oder irgendwo im App Store runterladen. Aber da weiß man nicht, wer steckt dahinter. Und eben bei der Process App ist es ja so, man weiß dann immer sofort, okay, das ist Praxis XY, die hier diese App handhabt. Das heißt, alles, was da drin ist, hat halt auch einfach fachlich Hand und Fuß und das ist nicht einfach von irgendjemandem zusammengewurschtelt, sage ich jetzt mal, sondern man weiß, okay, das steckt jetzt mein Physiotherapeut, der mir schon öfters geholfen hat dahinter und das ist auch einfach dieser Auftritt, den die Praxen auch einfach brauchen, dass man eben gegen diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Social Media, KI, Bullshit, was da auch oftmals rumgeistert, dass man da eben dagegen mit Seriosität und Individualität auch einfach bestehen kann.
Mhm. Wir wissen ja auch alle, dass die Dokumentation viel Behandlungszeit frisst. Wo genau verliert der klassische Praxisablauf denn eurer Meinung nach, beginnend von der Erstanamnese bis zum Schmerztagebuch, die meiste Zeit? Und wie lässt sich das Ganze denn schlanker gestalten, ohne dass die Behandlungsqualität leidet?
Es ist ja immer schwierig, in andere Praxen reinzuschauen. Deswegen kann ich jetzt natürlich nur für unsere Praxis sprechen. Und ich würde es mal so erklären, wie wir es bei uns machen. Die PatientInnen laden sich die App zu Hause runter, reichen ihr Rezept per Foto ein, inklusive der Wunschtermine. DSG, VO und Behandlungsvertrag können sie direkt bestätigen. Das läuft alles schon digital. Dann müssen sie oder sie werden praktisch wirklich gezwungen, den Anamnesebogen auszufüllen, der hinterlegt ist, um überhaupt in die App-Funktion zu gelangen. Das heißt, wir haben die Anamnese bereits dann eben vor dem ersten Termin wirklich vorliegen und die TherapeutInnen können dann wirklich auch schon vorab reinschauen und die KI fasst dieses auch noch biopsychosozial zusammen, sodass ich nochmal eine kurze Zusammenfassung konsequent nach ICF-Standard bekomme. Je nach Fall wird dann entschieden, ob der Patient noch ein Schmerztagebuch führen soll und mit Push-Up-Nachrichten daran erinnert. Das eigentliche Anamnesegespräch, was dann in der Praxis geführt wird mit der App, wird dann aufgezeichnet und auch wieder von der KI transkribiert und zusammengefasst. Das gilt natürlich auch für die Tagesdokumentation. Und das macht das Ganze natürlich extrem zeitreduzierend und auch richtig. Ich muss nicht mehr mitschreiben, ich bin vorbereitet, ich habe eine Struktur. All das ist was extrem viel Zeit für qualitative Physiotherapie dann schlussendlich gibt und natürlich auch die Daten zusammenfassen lässt.
Jetzt stoßen ja neue Systeme im Team auch nicht immer unbedingt nur auf Begeisterung. Wie nimmt man denn Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen die Sorge, also gerade denjenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren mit Zettel und Stift arbeiten und vielleicht keine Lust haben auf das nächste digitale Tool?
Das hat auch wieder zwei Aspekte. Der erste muss man auch ganz klar sagen, das ist auch immer die Frage bei evidenzbasiertes Arbeiten oder nicht. Man akzeptiert ja auch einfach gewisse Grundsätze, wenn man diesen Beruf macht. Ja? Also man macht ja den Beruf eigentlich nicht für sich selber, sondern für die Patienten. Und da gibt es ja eben auch die physiotherapeutischen ethischen Grundsätze, die man einfach dann mit akzeptiert. Das heißt, ich würde auch schon mal prinzipiell das Argument, ich habe keine Lust drauf, nicht gelten lassen, weil letztendlich ist es ja auch ein Job, wo man eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Patienten, gegenüber der Krankenkasse, gegenüber der Praxis auch hat. Das heißt, man kann da schon auch gewisse Erwartungen an die Leute stellen, dass es da halt dann mitgezogen wird. Aber unabhängig davon ist es natürlich auch einfach wichtig, dass das Ganze erstens vorgelebt wird, also von Führungsseite beispielsweise, also von Geschäftsführungsseite, von Praxisleitungsseite, von fachlicher Leitungsseite. Weil wenn schon die Praxisleitung sagt, ich stehe da eigentlich nicht richtig dahinter und sowas, dann ist es klar, dass man die Leute nicht mitnehmen kann und ins Boot holen. Das heißt, da muss vorgelebt werden, okay, das und das ist die langfristige Konsequenz von dem, was wir machen. Und es ist ja auch einfach so in unserer Erfahrung, wenn die Leute gemerkt haben, dass es ihnen was bringt, ja, dann ist es eine kurze Überbrückungsphase, wo dann eben auch eine Unzufriedenheit da ist. Aber eigentlich merken die Leute dann relativ schnell, dass es eine bessere Sache ist, die eigentlich alle entlastet. Das heißt, es muss da einfach ordentliche Change-Prozesse auch geben. Also, dass da nicht dann einfach gesagt wird, okay, da ist jetzt einfach die App und das machen wir jetzt so, sondern da gibt es dann Schulungen und da wird erklärt, was das genau zur Folge hat. Man muss ja auch manchmal die Sachen nicht von 0 auf 100 implementieren, sondern dass man das langsam einschleicht, dass man sagt, hey, wir fangen jetzt mal mit einem Pilotprojekt an, dann werden diese und jene Sachen digitalisiert und dass das sich dann quasi nach und nach aufbaut und dass dann auch immer wieder von der Führungsseite kommuniziert wird, hey, das ist geil, das machen wir, weil das macht uns auch eventuell einzigartig, das verbessert unsere Arbeit. Und dann ist es in unserer Erfahrung schon auch so, dass die Leute dann merken, hey, das ist echt eine coole Sache, die uns ja auch hilft. Das ist ja keine Gefahr, sondern das ist ja einfach nur, ich habe ja den Job nicht gemacht, damit ich irgendwelche Sachen dokumentiere oder irgendwie mit der Krankenkasse telefoniere. Oder ich frage im ersten Termin Sachen, die mir derjenige auch schon längst vorher geben lassen hat. Oder ich habe noch eine halbe Stunde, wo ich irgendwelche Sachen dokumentiere, die ich auch einfach eben in die App einsprechen kann. Und dann wird es von der KI zusammengefasst. Da merken die Leute schon auch, okay, eigentlich bin ich ja tatsächlich Therapeut geworden, um einfach Menschen zu therapieren und nicht, um den ganzen unnötigen Quatsch drumherum zu machen, der eigentlich gar nichts mit dem Job zu tun hat. Und da kriegt man die Leute dann schon auch eingefangen, wenn die auch einfach merken, ist jetzt auch einfach cool für mich, dass ich jetzt diese langweiligen Sachen nicht mehr machen muss.
Jetzt haben wir sehr stark den Blick auf die Praxis selbst gerichtet. Lass uns mal einen Blick auf die Patienten werfen. Es gibt ja auch da natürlich nicht nur Digital Natives, ganz im Gegenteil. Funktioniert denn ein digital gestützter Workflow auch bei älteren Menschen und Patienten ohne Smartphone-Affinität? Wie sind denn da so eure Erfahrungen?
Großes Ja, großes Ausrufezeichen und großes Absolut mit Ausrufezeichen. Ich weiß, dass die PhysiotherapeutInnen immer so diesen einen Patienten nehmen und sagen, dass aus dem und dem Grund können wir das ja nicht machen. Davon müssen wir uns definitiv lösen. Wir arbeiten ja jetzt seit über einem Jahr auch sehr aktiv an der App und auch in unserer Praxis mit den PhysiotherapeutInnen bei uns in der Weiterentwicklung. Und wir haben in gut einem Jahr über 2110 Downloads in unserer Praxis von der App gehabt. Davon waren, ich habe die Statistik mir extra rausgesucht, 465 im Alter von 55 bis 64 und 347 bei den über 65-Jährigen. Das heißt, 38% unserer NutzerInnen sind über 55 Jahre alt. Klar gibt es noch Menschen, die nicht digital unterwegs sind. Aber dieser Anteil wird tatsächlich einfach immer kleiner. Die App gibt den PatientInnen vor allen Dingen Struktur im Alltag. Und gerade ältere Menschen schätzen es sehr, sich über die Übungsvideos zum Beispiel, die wir integrieren, zu sehen, Hausaufgabenprogramm, Pläne zu bringen. Viele zeigen sogar stolz ihrer Familie, was sie inzwischen wieder können oder was sie für Übungen machen, dass sie jetzt selbst mit einer App arbeiten. Und wir sehen einfach anhand der Statistiken und an der Arbeit mit der App, dass wir als TherapeutInnen umdenken müssen, dass das eigentlich doch mehr funktioniert, als wir glauben. Und wenn wir es probieren, dann werden wir sehen, dass die Patienten sich dort anpassen. Und das ist ein wirkliches Learning, wo wir ja auch unsere Kopfschmerzen hatten, wo wir aber sehen, es funktioniert wirklich wunderbar. Und für den einen Fall, den es dann gibt, für den haben wir noch eine andere Lösung dann grundsätzlich. Und das sollten sich alle überlegen, ob das in der Praxis nicht auch umsetzbar ist.
Ja, wenn eine Praxis jetzt beispielsweise zuhört und denkt, dass sie selbst auch die Abläufe stärker digitalisieren wollen, was würdet ihr denn sagen, woran scheitern solche Projekte in der Umsetzung denn am häufigsten und wo liegen die versteckten Zeit- und Kostenfresser?
Das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Dieser Change-Prozess, der ist am Anfang einfach sehr zeitintensiv. Ja, und das Problem ist, in einem Beruf wie Physiotherapeut, das ist ja also quasi ein nicht skalierbarer Beruf. Das heißt, ich habe nicht eine Software, die ich zusammenbaue und die ich dann halt in 1000 Leute verschicken kann. Und ich muss nicht bei jedem da sein, sondern ich bin halt einfach in der Praxis und ich arbeite mit Patienten. Und wenn ich mir Zeit blocke, wo ich die App implementiere beispielsweise oder irgendwelche digitalen Prozesse implementiere oder eben mir die App so zusammenstelle, wie es für mich passt, dann ist das natürlich Zeit erstmal, die ich nicht mit dem Patienten verbringe. Das heißt, da mache ich dann erstmal nicht das, was ich gelernt habe, was ich vielleicht auch machen will. Dann gibt es ellenlange Wartelisten und dann muss ich eventuell jemandem absagen und sage, hey, ich habe keinen Termin für dich, weil ich muss jetzt gerade die App so zusammenstellen. Das sind dann alles einfach so Sachen, wo es einfach kurzfristig keinen Anreiz gibt, es zu machen. Also das ist ja schon die Formulierung jetzt, das ist ja Zeit- und Kostenfresser erstmal. Das heißt, ich investiere die Zeit erstmal und habe kein Return of Invest erstmal. Also ich verliere erstmal vielleicht auch noch Geld, weil ich ja in der Zeit keine Patienten behandeln kann. Dann verliere ich vielleicht Patienten, weil die irgendwo anders hingehen, weil sie schneller Termine kriegen. Und das sind natürlich alles so Sachen, die mir kurzfristig quasi keinen Anreiz geben, das jetzt alles umzusetzen. Ja, ich muss ja quasi einfach sagen, okay, das ist einfach ein notwendiger Veränderungsprozess und der wird sich langfristig rentieren. Und da muss ich dann einfach auch kurzfristig in Kauf nehmen, dass ich da auch einfach Zeit, auch Geld rein investieren muss, weil es dann zu Zeitpunkt X in der Zukunft einfach deutlich einfacher machen wird. Also ich kann jetzt vielleicht heute einen Patienten nicht behandeln, aber dafür haben in 2 Jahren dann 10 Leute die App. Also die Patienten, die haben die App ja dann auch noch nach der Behandlung. Dafür ist es ja eigentlich auch gedacht, dass sie da dann quasi langfristig auch ihre Übung drin haben und damit arbeiten können. Das heißt, ich habe 10 Patienten gewonnen zu den Kosten von einem. Ist jetzt mal eine Beispielrechnung. Das heißt, ich muss einfach immer den Blick in die Zukunft setzen und sagen, das ist jetzt einfach ein Investment, was mir kurzfristig was kostet, was sich aber langfristig doppelt und dreifach wieder lohnen wird.
Da spielt aus meiner Sicht auch noch ein psychologischer Effekt mit rein, und zwar die kognitive Dissonanz. Wenn jemand über Jahre so eine bestimmte Art gearbeitet hat und man mit Daten konfrontiert wird, die zeigen, dass diese Arbeit vielleicht gar nicht so evidenzbasiert war, wie man dachte, oder dass das Patientenfeedback in Wahrheit schlechter ausfällt als angenommen, dann bedroht das nicht nur die Methode, das bedroht die eigene professionelle Identität. Und die PhysiotherapeutInnen sind als Berufsgruppe einfach sehr sozial, sehr auf Harmonie bedacht. Wir wollen niemandem wehtun, auch fachlich nicht. Das führt dazu, dass sich über die Jahre meines Erachtens so eine Art Mauer aufgebaut hat. Man vermeidet die Auseinandersetzung mit Daten, die diese Mauer einreißen könnte, weil die Konsequenz, zugeben zu müssen, dass man sich verändern sollte, emotional zu unangenehm ist. Genau da liegt für mich der eigentliche Hebel. Und damit können wir dann auch Aussagen wie, wir sind eine Blackbox, wirklich endlich entgegenwirken.
Wir als VPT, wir setzen uns ja sehr stark für zukunftsfähige Rahmenbedingungen im Berufsstand ein. Wenn ihr beide euch mal das Gesundheitssystem in 5 Jahren vorstellt, welche Rolle werden dann digitale Tools im Verhältnis zur klassischen manuellen Behandlung spielen?
Ja, wir haben es letztens in unserem Podcast davon gehabt, dass wir eine Statistik gesehen haben, wo 50% der PatientInnen sagen, dass sie in Zukunft einer KI vielleicht mehr vertrauen als dem Gesundheitssystem. Das ist erstmal eine Enttäuschung, aber es muss für uns eine Herausforderung sein, wie wir die digitalen Möglichkeiten für uns nutzen. Thema Arbeitserleichterung, Thema Dokumentation, Thema Übungsanleitungen. Thema Adhärenz, das heißt die Qualität sichtbar machen, uns sichtbar machen durch Erhebung von Daten, Beweisführung, Outcomes, das ist erstmal grundlegend wichtig. Und dann, dass wir es schaffen als Physiotherapie, und ich bin da noch ein bisschen negativ eingestellt, aber dass wir es schaffen, gleiche Anamnesen hinzubekommen, die wirklich nach wissenschaftlichem Standard sind, dass wir wirklich Daten erheben können, die wir auch spiegeln können. Das heißt, die wir auch über die digitale oder über die KI zusammenfassen, wo wir sagen, wir hatten am Anfang, haben wir Patienten gehabt, die haben einen Schmerz von durchschnittlich 6,8 laut Skala gehabt und sind rausgegangen mit Schnitt 2,3. Und damit können wir beweisen, dass die Physiotherapie wirkt. Ja? Das heißt, unsere Arbeit wirksam und wirklich sichtbar zu machen. Das ist der wichtigste Faktor, wo wir die KI und die Tools mit nutzen können. Und grundsätzlich bleibt unsere Arbeit oder wird bestehen bleiben, wenn wir sie qualitativ angehen und wenn wir Standards setzen, wo wir alle mitarbeiten, um sie in Daten vergleichbar zu machen und zu zeigen, das ist unsere Wirkungsweise. Damit verhindern wir Operationen wirklich sichtbar, Beispiel Blanco-Verordnung. Und dann können wir auch wirklich sagen, okay, das lässt sich 1:1 umrechnen. Damit sparen wir Operationen mit 20.000, 30.000 Euro. Und wenn wir KGG dagegen machen, haben wir vielleicht 5.000 Euro. Und diese Kostenersparnis, die gibt es nur mit der Physiotherapie.
Genau. Und ich würde auch noch gerne noch mal was ergänzen. Es ist ja auch einfach, das Problem ist, dass 1+1 ist immer 2. Das heißt, es ist einfach irgendwann eine Zukunft da in 5 Jahren. Und dann gibt es einfach keine Therapeuten mehr. Und es gibt Unsummen an Patienten. Das heißt, da muss es einfach irgendeine Lösung geben. Da geht es gar nicht drum, ob jetzt das digital besser ist als nicht digital oder unabhängig davon, ob ich jetzt denke, dass das gut oder schlecht ist. Da geht es dann erstmal gar nicht darum. Ja? Und es gibt einfach viele Patienten, das klingt jetzt zynisch oder böse, die könnte man auch ohne einen direkten Therapeutenkontakt behandeln. Zum Beispiel, es kommt jemand und dann sage ich dem, du musst jetzt Übung YZ machen und dann macht er die, aber er macht sie eigentlich nur, weil Aya Kiesele fragt mich in der nächsten Sitzung wieder, wie es mir geht und dann fragt er mich, habe ich es gemacht, dann muss ich es ja auch machen, aber dann verliere ich den nach 6 Terminen. Und dann kommt er eventuell nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder und sagt, alles vergessen, was ich gemacht habe, habe auch nichts mehr gemacht, weil mir quasi einfach auch die Struktur gefehlt hat. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt die Process-App habe, dann hat er die ja quasi weiterhin und dann gibt es da immer wieder eine Push-Benachrichtigung, hey, mach mal die Übung oder selbst wenn es mal ein halbes Jahr eingeschlafen ist, sagt er, irgendwie tut mir wieder irgendwas weh und dann gehe ich zum Arzt und denke sich, stimmt, ich habe ja alles eigentlich in der App drin, ja, und dann habe ich da einfach eine riesen Anzahl an Patienten, die ich nicht ins Gesundheitswesen überführen muss, was dann quasi Termine und Geld blockiert für Patienten oder für Dinge, wo ich es eigentlich bräuchte. Das heißt, ich werde einfach durch die digitalen Sachen einen riesen Ballast aus dem Gesundheitswesen einfach rausnehmen können, weil das einfach die Leute abfängt, die eigentlich jetzt nicht unbedingt eine 1:1-Behandlung von einem Therapeuten brauchen.
Mhm. Also sehr, sehr spannender Einblick auf jeden Fall in die mögliche Zukunft auch der Digitalisierung in der Physiotherapie. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an euch beide, Daniel und Julian, dass ihr heute Gast in unserem Podcast wart. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe viel Neues erfahren und ja, danke euch für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne. Danke, dass wir eingeladen waren.
Ja, wir haben auch zu danken. Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja,
hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Danke euch. Tschüss.
Haltung bitte. Der Gesundheitspodcast vom Verband für Physiotherapie Nordrhein-Westfalen. Erfahre mehr auf vpt-nrw.de.
Ein All Ears on You Original Podcast.